So, was haben wir heute Morgen zum Schluss uns angesehen? Wir haben gesagt, okay, Datenbanken, alles schön und gut. Können wir Sachen mit speichern? Können wir auch Anfragen drauf beantworten? Das ist natürlich die interessante Frage, was ist Programmierung mehr? Hallo. Ja, genau. Was ist Programmierung mehr? Nun ja, Programmierung ist offensichtlich was, was in der Zeit ja ein bisschen was tut. Und die Anfragen mit SQL, die waren ja so ein bisschen zeitlos. Ja, das heißt, ich habe meinen Datenbestand, stelle eine Anfrage, kriege die Antwort. Aber da passiert ja nicht irgendwie immer pro Zeitschritt irgendwas. Bitte sehr. Ich habe den Knopf gedrückt. Genau. Grau muss er sein, rot darf er nicht sein. Aber vielen Dank trotzdem, weil das ist immer, das ist sehr wichtig. Ja, ich kann es nur noch mal advertisen. Sehr gute Initiative. Ja. Also, Programmieren hat was mit Zeit zu tun. Ja, und zwar im Grunde mit diskretisierter Zeit. Ja, das heißt, wenn Sie in einen Computerladen gehen und sagen, guter Mann, ich möchte einen Laptop kaufen, dann sagt der gute Mann zu Ihnen, ja, was soll denn das Ding alles können? Und irgendwann kommt auch mal die Rede auf Megaherze, ja, weil mehr Megaherze ist besser oder mehr Giga, Terra, Schnitz, nein, ich glaube Megaherz, nein, Gigaherz, ich weiß es gar nicht mehr, wo wir im Moment sind. Also früher war das mal wichtiger als heute. Ein Grund dafür ist natürlich, dass wir bei der Prozessorentwicklung so langsam eine Sättigung erreichen. Und wer ist schuld? Die Quantenmechanik ist schuld, weil die Transistorstrukturen heutzutage nur noch 10, 15, 20 Atomlagen dick sind und weil man das Ganze halt nicht mehr kleiner machen kann. Man kann es auch nicht mehr, also oder es wird auch zunehmend schwerer, die ganze Sache schneller zu machen, und das erkläre ich gleich noch, weil natürlich immer mehr Hitze eine Rolle spielt. Also diese Transistoren innen, die haben ja Verlustströme und so weiter. Das heißt, die Elektronen, die ballern nicht nur dahin, wo man sie hinhaben will, sondern auch überall woanders. Deswegen wird es immer aufwendiger, die Prozessoren zu kühlen. Ja. Deswegen ist also die Geschwindigkeit in den reinen Mega-Gigahertz-Geschichten nicht mehr so das. Was man halt heute hat, sind mehr Kernsysteme und Parallelisierung. So, wir waren ja aber dabei zu verstehen, was ist denn das mit diesen Megaherzen? Ja, die Antwort ist, das ist einfach der Takt, der intern die Zeit im Computer sozusagen misst, der also sozusagen bestimmt, in welchen Zeitabschnitten die Zustände, die sich schrittweise durch Programme im Computer ändern, was da halt so das Tempo ist. Ändert sich das jetzt jede Sekunde oder jede Nanosekunde oder jede Millisekunde oder so weiter, ja? Und das wird natürlich Frequenz, wissen Sie, ist 1 durch Zeit, also Hertz, die Einheit ist 1 durch Sekunde, ist klar, ja? Und das heißt, Sie müssen also, wenn Ihr Prozessor so und so viel Megahertz hat, müssen Sie das reziprok nehmen und dann wissen Sie, wie viele Sekunden oder Milli- oder Nanosekunden Taktzeit halt praktisch in Ihrem Computer, die der Hauptprozessor halt hat. Ja? Das heißt, also Programme bestehen aus Instruktionen und die Instruktionen sagen dem Computer irgendwas, was er tun soll, ja? Jede nacheinander. Wir werden gleich noch in einem Beispiel sehen, die werden halt schrittweise abgearbeitet, im Prinzip von oben nach unten, eine nach der anderen. Ja? Und diese Taktung, die wird halt vorgegeben durch die Taktung der CPU. Ja? Und dementsprechend haben wir also eine Abfolge, die den Zustand immer schrittweise ändert. Und der Zustand von so einem Computer ist natürlich relativ kompliziert. Also jede dieser Einheiten, die Sie hier sehen, von denen Sie natürlich auch schon wissen, dass sie in so einem Computer drin stehen oder Bestandteil davon sind, trägt ihren eigenen Teil zum Zustand bei. Ja? Das heißt, Sie als Mensch haben ja auch einen sehr komplexen Zustand. Das heißt, Ihr Verdauungssystem macht im Moment gerade was. Ihr Darm hat irgendwie einen Zustand. Ihr Magen, Ihr Gehirn hat einen Zustand. Alle möglichen Organe haben irgendwelche Zustände. Und all das ist der Gesamtzustand des Körpers. Ja? Und der Körper hat natürlich jetzt keine diskrete Taktung, sondern eine kontinuierliche. Aber im Körper können wir praktisch auch so denken. Ja? Gut. Jetzt müssen wir uns natürlich anschauen, was ist ein typisches Computersystem und woraus besteht es? Ja? Wir haben gesagt, wir werden hier sehr viel mit Abstraktionen arbeiten und das Grundkonstruktionsprinzip moderner Computer ist immer noch die sogenannte von Neumann-Architektur, die sich im Wesentlichen dadurch auszeichnet, dass Programme und Daten alle gemeinsam im Speicher liegen. Was jetzt der Speicher ist, müssen wir noch besprechen. Ja. Es gibt auch andere Architekturen, Harvard-Architektur zum Beispiel, wo Programme und Daten getrennte Speicher haben. Ja. Das hat bestimmte Vorteile, diese Geschichte, deswegen hat man das so. Ja. Und im Grunde genommen ist die Geschichte, funktioniert die Geschichte so, dass alle Systembestandteile, die man so hat, gemeinsam verbunden sind über ein Nachrichtensystem, das man auch Bus nennt. Ja? Sowas gibt es zum Beispiel auch im Auto. Ja? Also im Auto sind auch alle möglichen Dinge im Motor, im Innenraum, Klimaanlagen und so weiter. Das hängt auch an einem Bus. Ja? Und über diesen Bus fließt aller möglicher Krempel. Und was das ganz Typische ist, ist, dass vom Speicher, wie gesagt, wir werden noch drüber reden müssen, was der Speicher ist, werden mittelbar Befehle, das heißt, solche Instruktionen einer nach der anderen oder auch in kleinen Paketen in die CPU befördert, wo sie dann bearbeitet werden. Ja? Und bearbeiten kann zum Beispiel heißen, zwei Zahlen werden addiert oder sonst irgendwas passiert. Ja? Es kann auch sein, dass zwischen bestimmten Elementen des Speichers Sachen hin und her geschoben werden. Und das Ganze geht halt immer so Takt für Takt weiter. Ja? Das heißt, was ist jetzt so eine CPU? Vielleicht fangen wir damit mal an. Wir werden es nicht genauer betrachten. Es gibt auch keine Folien dazu. Ja? Wenn es Sie interessiert und Sie wollen ein bisschen nachlesen, ich habe mittendrin in diesen Folien einige Literaturhinweise verpackt, von denen ich denke, wir kommen auch noch drauf, dass sie eine ganz gute, adäquate Nachlesequelle für diesen Zweck sein können. Aber für den Moment reicht es eigentlich auch, eher intuitiv daran zu gehen. Ja? Was ist jetzt so eine CPU und wie arbeitet sie? Im Grunde genommen werden da jede Menge Bits, ja, das heißt Informationseinheiten von 0 oder 1, miteinander verschnitten, verarbeitet, umgewälzt auf die lustigste Art. Und das Ganze ist ja heutzutage eben immer noch realisiert mit kleinen Schaltelementen, die halt Zustand an, aus haben. Ja? Und da gibt es Elemente, die, mit denen Sie zum Beispiel solche Binärzahlen addieren können. Es gibt Elemente, mit denen Sie auch speziellere Fließkomma-Operationen machen können. Es gibt Elemente, die dafür sorgen, dass immer der nächste Befehl eines Programms hier reingeholt wird, dass dieser Befehl dekodiert wird. Ja, je nachdem, wie komplex er ist, steckt hinter jedem Befehl auch ein kleines Mini-Programm, was in sehr elementarer Maschinensprache geschrieben ist, also Stichwort Mikroprogrammierung. Und dann werden diese ganzen Sachen eben abgearbeitet. Ja? Und dann gibt es halt verschiedene Einheiten in dem Ding, wo die Daten hin und her geschoben werden, die Resultate werden wieder abgeholt. Braucht uns alles gar nicht so zu interessieren. Ja? Also da können wir uns praktisch für den Moment mal auf unsere Intuition verlassen. Vielleicht noch ein Wort zum Speicher. Im Grunde genommen, wenn Sie heute ein Mobiltelefon kaufen, ja, also nehmen wir an, Sie gehen jetzt in den O2-Laden und sagen, ich will gerne ein iPhone 6. Fragt Sie der Mann natürlich, wie viel Gigabyte? Und dann sagen Sie, ich bin reich, 128. Ja? Das heißt also, viel hilft viel. Warum? Weil man da ziemlich viel MP3s und Filme und Schwachsinn drauf braten kann. Ja? Das ist im Grunde genommen der Massenspeicher des Geräts, der aber heutzutage, da ist ja jetzt auch keine kleine Festplatte drin, sondern das sind halt Flash-Speicher, wie sie auch in modernen Laptops die Platten machen. Ja? Das heißt, der Unterschied zwischen dem, was RAM ist, was also Hauptspeicher ist und was Massenspeicher ist, der verschwimmt ein klein wenig. Ja? Und im Grunde genommen wäre es ja eigentlich schön, wenn wir einen Speicher hätten, der erstens schnell ist, ja? Zweitens persistent, drittens groß und viertens billig. Ja? Das wäre ein idealer Speicher. Das heißt, wir bräuchten gar nicht mehr zu unterscheiden zwischen Plattenplatz und Hauptspeicher, RAM und Harddisk und diesem ganzen Schotter. es gibt einen Speicher, das werden wir gleich noch sehen, der muss natürlich adressierbar sein und er soll halt schnell, billig und diese Eigenschaften haben. Dummerweise ist es aber so, dass zum Beispiel Geschwindigkeit und Kosten gegenläufig zueinander sind. Je schneller Sie den Speicher bauen, desto teurer wird er auch. Ganz billig sind heute die externen Festplatten, die immer noch magnetisch sind. Da kosten ein paar Terabyte fast nichts mehr. Ja, aber es ist halt relativ langsam, weil ein mechanischer Magnetkopf irgendwo hin bewegt werden muss. Und dann muss da irgendwas gelesen werden, dann müssen sich Teile drehen. Das ist logischerweise viel langsamer als der Hauptspeicher, der diskret einfach elektronisch aufgebaut ist und viel schneller funktioniert. Deswegen gibt es in modernen Computern eine Speicherhierarchie und die ist im Grunde genommen pyramidenförmig. Ja? Das heißt, in die Richtung in die Richtung ist der Preis und die Geschwindigkeit. Ja? Und ganz unten sind hier ganz große Festplatten im Grunde genommen. Ja? Und die nächste Stufe wäre sowas wie ein 8 GB Hauptspeicher, den so ein moderner Laptop hat. Ja? Das RAM, Random Access Memory. Right? Und dann gibt es aber auch noch schnellere Speicher, die direkt um die CPU drumherum kopiert sind oder auf der CPU drauf sind. Die sind noch viel schneller, ja, und die enthalten halt praktisch zwischengepuffert kleine Programmstücke, sodass nicht ständig irgendwas über den Bus laufen muss. Weil Sie können sich vorstellen, in gewissem Sinne ist der Bus natürlich ein Nadelöhr. Da fließt ständig irgendwas hin und her und Sie wollen ja als CPU, die ständig was zu tun haben will, wollen Sie natürlich immer die Programme haben, die Sie abarbeiten sollen und nicht irgendwie warten, bis die über den Bus reinkommen. Das heißt, das Ideale ist, Sie nehmen sich so einen Chunk und speichern den zwischen. Ja? Und diese Dinger, die sind mittlerweile auch schon gar nicht mehr so klein, ja? Aber sind halt in sehr teurer Technik auf den Chips direkt drauf implementiert. Und dann ganz oben gibt es dann noch schnellere Dinger, also zum Beispiel Register, die direkt vor den verarbeitenden Einheiten auf den CPUs drauf sind. Die sind eben noch integrierter, noch kürzer dran und eben noch schneller. Ja? Und deswegen aber noch viel teurer. Und was halt passiert ist, also diese Hierarchie gibt es nur, weil es Geld gibt und weil es Geschwindigkeit gibt. Idealerweise wäre das eigentlich alles eins. Ja? Und was passiert ist, dass ständig hier Sachen nachgeladen werden müssen. Ja? Das heißt, Sie müssen ständig von der Platte Teile in den Hauptspeicher laden. Das geht nicht irgendwie in ganz kleinen Einheiten, sondern in sogenannten Seiten. Ja? Das heißt, immer so häufchensweise. Ja? Und von dem Hauptspeicher müssen Sie natürlich Teile in die prozessornahen Speicher laden. Ja? Da gibt es dann auch wieder Techniken, wie das geschieht. Und von diesen Teilen natürlich auch wieder in die Register. Ja? Von den Registern, von den Ergebnisregistern zurück müssen Sie natürlich die Geschichten auch wieder speichern. Ja? Und eine typische Datenbankgeschichte ist eine ganz neue Entwicklung. Früher Daten, Stichwort Zalando, die sind natürlich sehr umfangreich. Das heißt, so eine Firma, die hat halt große Data Center. Das sind halt 50.000 Computer, wo die kaputten Festplatten einfach von den Leuten rausgezogen und live wieder reingestopft werden. Das sind Verbrauchsgüter, die karren die in so großen plastikverschweißten Hunderttausender Packs an. Das ist denen wurscht. Ah, Platte funktioniert nicht mehr, komm weg. Ja. Bring nochmal 20 neue Platten. Das ist überhaupt kein Ding. Ja, das geht echt wie im Brötchengeschäft. Ja. Der neueste Trend ist aber, und Sie können sich vorstellen, dass das natürlich immer ein Tacken langsam ist. Ja? Weil wenn dann mal ein exotischer Schuh, der nicht gerade im Hauptspeicher ist, von der Platte nachgeladen werden muss oder die Daten, dann dauert das natürlich Größenordnung länger. Und der neueste Trend sind Datenbanken, wo der komplette Datenbestand in sehr großen Hauptspeichern schon drin ist. Das heißt, die sind sozusagen haben immer den gesamten Datenbestand im Hauptspeicher. Ja? Und das Problem ist aber, wenn Sie natürlich irgendwann mal die Systeme runterfahren, und so ein System wie Zalando wird natürlich nie ganz runtergefahren, da müssen Sie natürlich den Kram, der hier ist, dann irgendwann auch wieder auf Platte wegspeichern. Weil dieser Speicher, der ist natürlich nur dann, behält er seinen Inhalt, wenn der Strom an ist. Ja? Und wenn Sie den Rechner ausschalten, ist der Hauptspeicher also erstmal modellhaft leer. Das heißt, Sie müssen alles, was Sie aufheben wollen, wieder auf die Platte speichern. Und dann, wenn Sie das Ding wieder hochfahren, auch das Betriebssystem, der ganze Kram, muss alles von Platte wieder geladen werden. Ja? Und früher dauerte so ein Bootvorgang von so einem Rechner halt schon mal 30 Sekunden. Heute so ein modernerer, so ein Apple-Ding aufklappen, ist halt da. Es geht halt einfach schneller, weil auch intelligenter eben zwischengepuffert wird. Ja? Aber dennoch haben Sie das Problem, dass ständig über den Bus im Prinzip Sachen nachgeladen werden müssen. Und das ist natürlich was, wenn man sehr guter Programmierer ist, muss man das so ein bisschen im Kopf haben. Ja? Wenn Sie es genauer wissen wollen, ich habe Ihnen nachher noch ein paar Sachen verlinkt, von denen ich denke, dass Sie davon profitieren können, wenn Sie sie lesen. Für den Moment reicht uns das. Jetzt fragt sich die geneigte Zuhörerin und der geneigte Zuhörer natürlich, ja, was gibt's denn alles für Programmiersprachen? Und jeder von Ihnen weiß natürlich, was es für Programmiersprachen gibt, hat jeder von Ihnen schon mal gehört. Grundsätzlich lassen sich die in zwei Sorten unterteilen, ja? Nämlich einmal die imperativen Sprachen und die deklarativen Sprachen. Ja? Bei den deklarativen Sprachen sagen Sie dem Computer im Wesentlichen nur, was Sie gemacht haben wollen, und der macht es für Sie. Ja? Das heißt, bei den deklarativen geht es um, was wollen Sie gemacht kriegen. Und da gibt es im Wesentlichen zwei Sorten, nämlich logikbasierte Sprachen, ja, die mit logischem Reasoning arbeiten, und die Sprachen, die man auch als funktional bezeichnet. Was ist das mit der Logik? Naja, Logik funktioniert so. Wir haben ja ein bisschen Logik schon kennengelernt. Ja? Wenn ich Ihnen jetzt zum Beispiel hinschreibe, für alle x gelte, dass wenn x ein Mensch ist, dann impliziert das, dass x auch sterblich ist. Ja? Das ist ein typischer logisches Statement, mit Allquantor, mit Variablen, mit zwei Prädikaten, Mensch und sterblich. Ja? Jetzt sage ich Ihnen noch, dass der Georg, ja, dass der Georg ein Mensch ist. Ja? So, das ist Statement 1, das ist Statement 2. Was können wir daraus schließen? Georg ist sterblich. Ja? Auch wenn man es nicht glauben mag, stimmt. Ja? So, das nennt man in der Logik einen Modus Ponens, ja, feiner Ausdruck. Und Sie können das natürlich auch noch sehr viel weiter treiben. Ja. Das heißt, wenn Sie nicht zwei solcher logischen Formeln haben, sondern 8000, und Sie wollen wissen, und diese 8000, die bilden zusammen was man eine Theorie nennt. Ja. Zum Beispiel gibt es die Theorie der natürlichen Zahlen, die im Wesentlichen so geht: 1 ist eine natürliche Zahl, wenn n eine natürliche Zahl ist, ist auch n plus 1 eine natürliche Zahl, plus noch ein paar Sachen mehr. Ja? Das ist die Voraussetzung, dass wir mit natürlichen Zahlen Induktion machen können. Ja? Peano-Axiome heißen die Dinger. Und an so eine Theorie können Sie dann zum Beispiel mit ein bisschen mehr Klimbim drumherum die Frage stellen: Wenn 5 eine natürliche Zahl ist und 6 eine natürliche Zahl, ist 5 plus 6 dann auch eine natürliche Zahl? Jetzt können Sie sagen, wow, das ist ja mal eine Erkenntnis. Ja? Glauben Sie mir, da kann man auch bessere Sachen mitmachen. Ja? Das ist symbolisch die Grundlage für symbolische KI. Ja? In den 80er Jahren sehr beliebt. Ja? Und logikbasierte Programmiersprache, oder ja, nochmal zur Theorie. Sie haben eine Theorie mit 5000 solchen Statements. Ja? Und dann ist natürlich die interessante, ja, Servus. Dann ist natürlich, es ist immer eine Frage des Sounds. Wenn Sie natürlich außer diesen 5000 jetzt noch eine 5000 erste haben, so eine Aussage. Und Sie wollen wissen, gilt die 5000 erste in dieser Theorie? Ja? Was Sie dann machen müssen, ist, Sie müssen die Sachen so lange miteinander verschneiden und vereinfachen, bis elementar wahr rauskommt. Ja? Oder bis Sie die ganze Sache noch besser auf einen elementaren Widerspruch gebracht haben. Ja? Weil wenn Sie einen Widerspruch finden, dann wissen Sie, da kann was nicht stimmen. Wenn die 5000 vorher gegolten haben, in sich also konsistent waren, und der 5001. führt die Sache zum Widerspruch, dann gilt die 5001. Behauptung in der Theorie nicht. Ja? Und genau so funktionieren im Grunde logikbasierte Systeme. Funktionale Systeme funktionieren so, dass sie, sagt der Name schon, eigentlich immer nur mit Funktionen arbeiten. Das heißt, ihre ganze Programmiererei besteht im Wesentlichen aus rekursiven Ausdrücken, die Funktionen ineinander einsetzen. Ja? Das klingt ein bisschen unpraktisch, ist aber sehr auf dem Vormarsch. Und es gibt auch Sprachen wie Scala zum Beispiel, die sowohl imperative Anteile als auch funktionale Anteile haben. Ja? Die imperativen Sprachen sind eigentlich die, über die wir vorher gesprochen haben. Also Instruktion für Instruktion sagen Sie dem Rechner, wie er ein Problem lösen soll. Und jede Instruktion verändert den Zustand. Und da gibt es auch wieder jede Menge Unterarten, insbesondere die etwas älteren sogenannten prozeduralen Sprachen. Da ist das wesentliche kleine Stücke Programmcode, die Prozeduren heißen, werden wir noch kennenlernen. Ja? C ist so ein Beispiel. Ja? Und dann gibt es auch noch die sogenannten objektorientierten Sprachen. Das ist jetzt in dem Bereich wahrscheinlich immer noch der State of the Art. Und da werden wir noch kennenlernen, was das heißt. Und unsere, die wir lernen werden, Java ist da auch drin. Ja? Das ist also der Witz. Warum wollen wir denn Java machen? Wir wollen Java machen, weil Java eine riesige Klassenbibliothek hat. Was das ist, werden wir noch verstehen. Und praktisch dazu dient, alle möglichen Dinge damit zu machen. Sie können ein Spiel damit programmieren, einen Webserver, eine Anwendung, die Ihnen Ihre Genexperimente auswertet, was auch immer Sie wollen. Ja? Und jetzt kann man sich natürlich fragen, naja gut, der Gro hat was erzählt über Bits und Sachen, die in der CPU ablaufen, aber so ein Java-Programm ist doch irgendwie so was Abstrakteres, was Höherwertigeres, was nicht in Einsen und Nullen programmiert wird. Ja? Wie wird denn jetzt aus so einer Programmanweisung das Einsen und Nullen Zeug, was man in der CPU verarbeiten kann? Und die Antwort ist, bei Sprachen, die mit Compilern arbeiten, ist es so, dass sie den Programmcode haben, zum Beispiel in C, und der soll auf einer Plattform laufen. Und eine Plattform würden wir jetzt mal als eine Kombination von Hard- und Software oder Hardware- und Betriebssystem bezeichnen. Ja, also zum Beispiel ein Laptop von Dell, so und so mit so und so einem Hauptprozessor und Linux drauf. Ja, und für diese Plattform wollen Sie das Ganze so aufbereiten, dass es da drauf läuft. Und der Compiler, der macht das für jede Plattform sozusagen spezifisch. Ja, das heißt, für jede Plattform gibt es ein einziges ausführbares Teil aus dem Programmcode. Ja. Und die ganze Geschichte ist eine sehr komplizierte Hierarchie von Abstraktionen. Das heißt, das Betriebssystem stellt Ihnen Abstraktionen zur Verfügung, wo die Grafikkarte zum Beispiel nicht einfach auch wieder ein kompliziertes elektronisches Konstrukt ist, sondern über Treiber und andere Strukturen wissen Sie, wie Sie allgemein zum Beispiel auf der Grafikkarte mit OpenGL oder anderen Grafikkonstrukten arbeiten können, ja, oder dem ganzen Microsoft-Zeugs, was es da gibt. Ja. Das heißt also, im Prinzip die reine Hardware, dieses ganze Elektrotechnik-Zeugs, bildet eine Schicht, darauf kommt so eine Betriebssystemschicht, die das Ganze abstrahiert wieder zur Verfügung stellt und so weiter und so fort. Und ganz oben sind wir praktisch mit unseren höheren Programmiersprachen, nutzen also die gesamte Abstraktion, um jetzt mit dem Rechner umzugehen. Ja? Java hingegen arbeitet mit einer virtuellen Maschine. Das heißt, die Abstraktion, die hier aus Hardware und Betriebssystem besteht, die ist hier dadurch gegeben, dass für jede solche Plattform gibt es eine virtuelle Maschine, die nach unten natürlich für jede Plattform spezifisch sein muss, die aber nach oben allen Java-Programmen praktisch die gleiche Umgebung zur Verfügung stellt. Das heißt, die Java Virtual Machine bietet eine Abstraktion, die Sie auf jedem System gleichermaßen nutzen können. Auf einem Handy, einem Linux-Rechner, einem was auch immer. Ist völlig wurscht, sieht sozusagen oben immer gleich aus. Und das Java-Programm selbst muss also nur relativ unspezifisch zwischenübersetzt werden und läuft dann, so wie es ist, direkt auf Windows, auf Mac, überall. Ja. Und das hat natürlich einen Vorteil, ist klar. Ja, deswegen ist Java auch sehr gut. Sie können, wenn Sie ein Android-Handy zum Beispiel haben, können Sie da eine App mit programmieren. Wenn Sie einen Laptop haben, können Sie eine Anwendung für Ihre Genexperimente. Es ist alles immer dasselbe. Es sieht genau gleich aus, benutzt ähnliche Libraries. Und das ist halt, deswegen haben wir uns dafür entschieden, hier Java zu unterrichten. Man hätte auch zum Beispiel andere interpretierbare Sprachen unterrichten können, wie Python zum Beispiel, ist auch sehr cool. Und vielleicht machen wir das in der Zukunft auch, aber für den Moment ist Java eigentlich so ein bisschen das Ding der Wahl. So, jetzt wollen wir uns mal anschauen, was ist Programmieren. Ja? Und das ist ein Ansatz, wo ich Sie einfach ins kalte Wasser werfe. Betrachten wir mal hier die Rechtgesundheit, die rechte Seite ausschließlich. Ich habe Ihnen ja gesagt, so ein Speicher ist jetzt in so einer Speicherhierarchie organisiert. Ja? Und dann stellt man sich jetzt natürlich die Frage, wenn ich jetzt in Java irgendwas auf dem Speicher mache, ist es jetzt der Speicher hier, ja? oder der? Ja? Und die schöne Antwort ist, es ist vollkommen wurscht, wir müssen es gar nicht wissen. Ja? Sondern was hier passiert ist, wir haben einen virtuellen Speicher, der irgendwie adressierbar ist. Ja? Auf einem sogenannten 64-Bit-System ist einfach der Systembus im Wesentlichen 64-Bit breit. Das heißt, Sie haben 2 hoch 64 theoretische Adressen im Speicher, die Sie adressieren und benutzen können. Ja? Bei einem 32-Bit-System eben nur 2 hoch 32 viele Adressen. 2 hoch 32 entspricht ungefähr 4 Gigabyte. Das heißt, ohne Anstrengung sind Sie beim 32-Bit-System, können Sie nur bis zu 4 Gigabyte überhaupt in Programmen nutzen. Ja? Bei einem 64-Bit-System, also alle Laptops, die da vor Ihnen stehen, sind heute schon wahrscheinlich 64-Bit, können Sie praktisch ja, unbegrenzt Speicher haben. Ja? Und wenn Sie was adressieren von Ihrem Java-Programm aus, ja, dann ist es Sache des Betriebssystems zu wissen, ist das Zeug schon im Hauptspeicher und was ist die Übersetzung dieser virtuellen Adresse auf irgendwelche Seitenadressen hier oder muss das vielleicht sogar von der Platte nachgeladen werden, kann Ihnen in erster Näherung erstmal egal sein. Ja, aber nur in erster. Wenn Sie ein guter Programmierer sind, wollen Sie natürlich vermeiden, dass Sachen von der Platte nachgeladen werden. Das heißt, wir können uns im Prinzip auch auf so ein abstraktes, vereinfachtes Speichermodell festlegen, was so aussieht, dass wir Zellen haben, ja, und diese Zellen haben eine Adresse. Und das ist in Wahrheit eben auf einem 64-Bit-System eine 64-Bit-Binärzahl, ja. Aber hier in dem Fall habe ich jetzt einfach mal 1024, 1124, 1125 und so weiter geschrieben. Ja? Einfach nur, damit man es besser überblickt. Weiterhin haben solche Zellen natürlich einen Inhalt. Das heißt, da stehen im Wesentlichen auch wieder Binärzahlen drin, auf der ganz untersten Ebene. Aber wir wollen da immer auch das rein interpretieren, was da wirklich für uns praktikabel drin steht. Ja? Und als drittes wollen wir das Ganze so betrachten, als hätten manche Zellen auch noch einen Namen. Ja? Und diese Namen, das sind nichts anderes als Variablen, die wir benutzen. Das heißt, wir sagen ja nicht, schreib in die Speicherzelle 1125 den Wert 17 rein, sondern wir sagen einfach die Variable Horst, soll den Wert 17 haben. Ja? Und wo Horst liegt, ist uns eigentlich in den meisten Fällen auch wieder egal. Das heißt, dieses Speichermodell, das habe ich nur für Sie jetzt sozusagen hier aufgelegt, um Ihnen ein bisschen zu ermöglichen, zu sehen, was vor sich geht. Wenn wir nachher programmieren, sind uns diese Adressen und Zellen eigentlich ziemlich wurscht. Ja? Es ist auch so, werden natürlich die Erfahreneren unter Ihnen gleich sagen, ja, aber so eine Double-Zahl, die hat doch mehr als eine Speicherzelle. Ja, also da ist praktisch eine Variable, die mehrere Speicherzellen belegt. Da wollen wir aber für den Moment mal drüber hinwegsehen. Das heißt, die Zellen sind immer so groß, dass sie die Sachen, die reinpassen sollen, auch aufnehmen können. Und ganz wesentlich ist von Neumann-Architektur, dass sowohl die Daten des Programms als auch das Programm selber im selben Speicher liegen. Es ist sogar so, wenn Sie so einen Laptop aufklappen, da sind ja zu irgendeinem Zeitpunkt jede Menge verschiedene Programme aktiv. Das heißt, das Betriebssystem selber ist auch nur ein Programm oder auch nur ein Bündel von Programmen. Und gleichzeitig haben Sie noch Word offen und im Hintergrund läuft noch ein Video und 10 Webbrowser und allen möglichen Kram. Was dann passiert, ist, dass einfach jedes von diesen, sagen wir mal, 50 Programmen, die gleichzeitig aktiv sind, einfach rundum ein Stückchen weiterläuft. Ja? Also für so und so viele Millisekunden kriegt halt der Browser nochmal die CPU, kann halt laufen, dann wird der wieder unterbrochen, dann kommt wieder ein anderes Programm dran und so weiter. Ja? Also so zeitscheibenmäßig wird praktisch die Ressource weiterlaufen verteilt, im Grunde genommen. Ja? Und wir betrachten jetzt, das heißt also, es sind im Speicher zu jedem Zeitpunkt ganz viele Daten von ganz vielen Programmen und auch ganz viele Programme selbst. Es ist eigentlich ein ziemliches Durcheinander. Wir müssen aber von dem Durcheinander nicht allzu viel verstehen. Uns reicht praktisch das, was wir hier vor uns sehen. Ja? So. Jetzt links steht ja nun ein kleines Programm. Ja? Und da sehen wir schon, ich habe gesagt, Programme bestehen aus Instruktionen und Instruktionen sind entweder Deklarationen oder Statements. Ja? Deklarationen sind so ein bisschen so ähnlich wie die Anweisungen, die Tabellen erzeugen bei den Datenbanken. Ja? Und Statements sind so ein bisschen so ähnlich wie SQL-Statements. Ja? Wobei bei SQL, bei dem Select haben wir nur was gefragt. Ja? Bei dem Insert konnten wir auch was reinschreiben. Und hier diese Statements sind also von ganz verschiedener Natur. Ja? Also Deklarationen. Hier zum Beispiel, wir haben drei Variablen, Horst, Heiner und Fritz. Ja? Und es sind alles ganze Zahlen. Deswegen steht Int davor. Int für Integer. Ja? Und alle Statements sehen wir auch hier schon, werden mit dem Strichpunkt abgeschlossen. Ganz einfach, damit der Computer weiß, da ist das, hört das eine Statement auf und dann fängt das nächste an. Die schreibt man alle untereinander und meistens sind die auch noch in den Zeilen im Editor nummeriert. So. Und dann gibt's, also, was passiert, wenn das Programm abgearbeitet wird, Schritt für Schritt, ja, haben wir gesagt, ist, dass zunächst mal nach dieser Zeile wird praktisch Speicherplatz geschaffen für eine ganzzahlige Variable. Das heißt, irgendwo in diesem riesigen Speicher werden Zellen freigemacht und da ist dann Platz, um später was reinzuschreiben. Für den Heiner genau dasselbe und für den Fritz im Grunde genommen auch. Ja, das heißt, wir haben an dieser Stelle hier dieses Bild erzeugt. Und wo das steht, das wissen wir eigentlich gar nicht. Wir wissen nur, es gibt drei Integer-Variablen und die sprechen wir über diesen Namen an und die, da können wir Werte reinschreiben. So. Und dann gibt es auch noch die eigentlichen Statements, die stehen auch irgendwo im Speicher natürlich, wie alles vom Programm, und die machen jetzt irgendwas. Ja? Jetzt schauen wir mal an, was die machen. So. Das heißt, erste Anweisung, schauen wir mal, was die bedeutet. Also wie lesen wir die denn? Wir lesen sie als Horst ergibt sich aus dem Wert 101. Ja? Wir lesen sie nicht, Horst ist gleich 101. Denn Horst ist gleich 101 ist einfach ein logischer Ausdruck, der entweder wahr ist oder falsch. Ja? Was hier aber passiert, und das ist ganz wichtig, damit wir verstehen, was Statements sind, Statements verändern den Zustand des Computers. Das heißt, Horst wird auf 101 gesetzt. Ja, ich nehme den Wert 101 und schreibe ihn da rein, wo ich praktisch Platz gemacht habe, was ich Horst genannt habe. Ja. Und das Gleiche kann ich jetzt auch hier mit Heiner machen. Das heißt, ich kann Heiner auf 2 setzen. Okay? So. Und jetzt kommt diese Zeile. Und jetzt kommt auch schon eine Pingu-Aufgabe. Was ist der Wert der Speicherstelle 1128 Ihrer Meinung nach, nachdem dieses Statement Fritz ergibt sich aus Horst plus Heiner ausgeführt? Ja? Let's go. Ja? Die Nummer ist 28 4334. Ach, also pingu.upb.de und dann 28 4334. Ja, da oben steht's. Was ist der Wert? 103, 0, 101, 101 oder 2? Was könnte es wohl sein? So, noch 20 Sekunden. Sechs Sekunden. Okay. Dann haben wir hier das Ergebnis. So. Also, eine ganze Menge Leute sind der Meinung, dass 103 rauskommt, aber eine ganze Menge von Leuten sind auch der Meinung, dass D richtig ist. Kann natürlich jetzt auch ein bisschen Fake sein, weil es schon Nachmittag ist und alle mal was Lustiges eingeben wollten. Kann aber auch sein, dass es natürlich tatsächlich die Meinung ist. Ja. Wie kommen Leute, glaube ich, auf Meinung D? Ja. Meinung D kann halt entstehen, indem wir das Plus vielleicht falsch deuten und sagen, vielleicht steht das Plus ja für logisch oder. Ja. In der Tat ist es so, dass das Plus das ganz normale Plus auf ganzen Zahlen ist. Ja. Und was hier passiert ist, wir lesen das, Fritz ergibt sich aus dem Wert, den Horst hat, plus dem Wert, den Heiner hat. Das heißt, rechts werden Werte ermittelt, die werden geeignet zusammengebraten und dann, wenn das Ergebnis feststeht, werden sie in die Speicherstelle, in die Variable Fritz reingebraten. Okay? Das heißt, richtig ist Nummer A. Ja? Das heißt, hier wird der Wert 103 reingeschrieben. Okay? Und das ist eben auch schon wichtig, weil viele Leute haben jetzt, und wenn wir jetzt die nächste Zeile ausführen, da wird halt Horst auf 2000 gesetzt. So, jetzt haben letztes Jahr einige Leute gefragt, ja, aber ist das nicht ein Widerspruch? Da oben ist doch definiert Horst gleich 101 und jetzt steht da Horst gleich 2000. Was stimmt denn jetzt? 101 oder 2000? Ja, und ihre Antwort war, ja, das wird doch jedes Mal neu befüllt. Ja, das heißt, die Dinger laufen schrittweise von oben nach unten ab. Ja, und Horst ist zuerst 101. Ja, bleibt 101, die anderen zwei Statements, und wird dann auf 2000 gesetzt. Ja? Und irgendwann kann ich es auch wieder auf 3596 setzen. Da oben war eine Frage.
Das heißt jetzt aber, Fritz schreibt dann auch 103, weil das ja erst nachträglich
ist. Ja, Fritz bleibt 103, aber auch mit der gleichen Logik, weil niemand hat den Wert von Fritz dann geändert, nachdem es 103 war. Ja? Das heißt, wir sind immer irgendwo in der Abarbeitung des Programms. Und alles, was vorher passiert ist, hat den Zustand dahin geändert, wo wir jetzt sind. Ja? Und dann kommt das Jetzt, wird ausgeführt und dann ist wieder ein neuer Zustand da. Das heißt, alle Anweisungen sind im Kontext der Vergangenheit zu sehen. Also wir führen die aus, ja? Und dann sind wir irgendwo. Und das, jetzt können Sie natürlich sagen, da war noch eine Frage, ich weiß, habe ich mir gemerkt, kommt gleich, ja? Passt, okay. Und Sie können natürlich sagen, ja, das ist doch eigentlich ziemlich einfach zu verstehen, aber da steckt eine ganze Menge trügerischer oder ja vorsichtgebietender Komplexität drin, denn dieser Umstand, dass alles von der Vergangenheit abhängt sozusagen, macht es zum Beispiel unmöglich, dass, wenn Sie ein Programm haben, ja, ich gebe Ihnen ein Stück Programmtext und sage zu Ihnen, Sie sollen rezeptartig versuchen rauszufinden, ob ein Computer auf diesem Programmtext anhalten wird oder nicht. Ja? Das scheint ja relativ simpel zu sein. Sie müssen es ja nur durchgehen sozusagen. Ja? Aber es kann halt auch sein, dass es Programme gibt, die nie anhalten. Ja? Und es kann auch sein, dass es im heutigen Leben, wo wir vernetzte Ressourcen haben, dass Sie natürlich jede Menge Eingaben von außen kriegen, dass sich Programme und IT-Systeme immer anders verhalten, ja? Weil es ja von der Vergangenheit abhängt. Und das ist sozusagen eine ganz tiefe intrinsische Erkenntnis, dass Sie keinen Algorithmus angeben können, der sagt, wann ein anderer Algorithmus hält. Algorithmus kriegen wir noch den Begriff. Ja, ist praktisch eine rezeptartige Geschichte, die man mit Programmen umsetzen kann. So, jetzt kann man sagen, ach, das ist Programmierung, das ist Java, ja, ist doch schön, da muss ich plus, minus, geteilt durch wissen, dann läuft's ab, dann sind es irgendwelche Berechnungen, vielen Dank, ja, habe ich kapiert, wir gehen jetzt heim. Leider nicht. Gut, denn es gibt noch drei andere Sorten von Statements, ja, die für uns ganz wichtig sind. Wir haben nämlich gesagt, üblicherweise ist das, was sozusagen abläuft, abstrakt, dargestellt durch das Konzept des Kontrollflusses. Ja? Das heißt, der Kontrollfluss ist irgendwo, er steht irgendwo bei der Abarbeitung des Programms und er ist dort irgendwie hingekommen, deswegen Fluss. Ja? Und meistens ist der Kontrollfluss linear, das heißt, nacheinander werden die Statements abgearbeitet. Jetzt gibt es aber auch die Möglichkeit, dass wir von diesem linearen Verlauf, dass wir da abweichen auf verschiedene Arten. Ja? Und die einfachste Art ist die Bedingung, das If-Statement. Ja? Und das If-Statement funktioniert so, dass Sie nach dem If einen logischen Ausdruck haben. Wenn der wahr ist, dann führen Sie das aus, was unmittelbar nach if kommt. Wenn dieser Ausdruck falsch ist, führen Sie das aus, was nach else kommt. Ja? Wenn kein else da ist, machen Sie einfach mit dem nächsten weiter. Ja? Das ist eine bedingte Ausführung, die wird durch dieses Symbol gekennzeichnet. Das heißt, der Kontrollfluss spaltet sich sozusagen in zwei mögliche Verläufe auf. Ja? Und geht dann aber natürlich stringent weiter in einem der beiden Zweige. Ja? So, jetzt ist auch hier wieder die Frage an Sie, was passiert, nachdem das gesamte If-Statement ausgeführt wurde? A, nichts. B, die Speicherzelle 1125 wird auf 10 gesetzt. C, Horst wird auf 11 gesetzt. Und D, Horst wird auf 10 gesetzt. Ja? Ich mache mal ein bisschen länger, weil Sie ja auch gesagt haben, machen wir mal 2 Minuten, ja, und Sie überlegen es mal. Ja. Also die Nummer ist 946201. 946201. Was passiert intuitiv nach dieser Anweisung? So, noch 45 Sekunden. Ja, wie immer sind wahrscheinlich 2 Minuten zu lang, 1 Minute zu kurz. Das Phänomen hatten wir ja schon. Warten wir trotzdem noch 30 Sekunden. Oder anders gefragt, wer ist noch nicht fertig? Hände hoch. Gut, dann können wir es auch schon stoppen. Ja. Müssen wir eben nicht noch länger warten. Stopp. So, gut. Also, A, nichts, hat keiner gesagt. Ja. B, Speicherzelle L25 wird auf 10 gesetzt, haben ein paar gesagt. C, Horst wird auf 11 gesetzt. Und D, Horst wird auf 10 gesetzt. Sie sehen es ja selbst. Das haben Sie gewotet. Ja. So, jetzt versuchen wir erstmal zu verstehen, was die Leute wohl gedacht haben, die C gewählt haben. Ja? Eine mögliche Logik könnte natürlich sein, wie gesagt, ich frage Sie nicht, weil wir haben ja gesagt, soll jeder in Ruhe selber abstimmen. Also eine Möglichkeit, warum Leute C gewählt haben können, ist ja, naja, das letzte Statement hier ist ja, Horst ergibt sich aus 11, dann wird es wohl auch 11 sein. Die haben natürlich übersehen, dass es eine bedingte Anweisung ist. Das heißt, die ist ja von der logischen Bedingung abhängig. Ja? Und es wird entweder Horst auf 10 gesetzt oder Horst auf 11. Ja? So. Die weitaus meisten, D, haben übrigens richtig gesagt, Horst wird auf 10 gesetzt. Warum? Weil Heiner ja 2 ist. Ja? Jetzt haben die Leute intuitiv schon richtig erkannt, aha, es gibt offensichtlich hier 2 Sorten von gleich, nämlich dieses, was wir nicht als gleich lesen, das ist der Zuweisungsoperator und mit dem Doppel-Ist-Gleich bezeichnen wir den logischen Ist-Gleich-Operator. Konnte man sich daraus erschließen, dass ich gesagt habe, in der Klammer steht ja was Logisches. Ja? Und das ist zu lesen als der logische Wert, der sich ergibt, wenn ich überprüfe, ist Horst gleich 2. Ja? Ist Heiner gleich 2. Heiner ist aber gleich 2. Warum? Weil wir das in dem Zustand, wo wir das if ausführen, ist Heiner halt bereits 2. Ja? Und deswegen wird entsprechend Horst auf 10 gesetzt. Jetzt ist die Frage, was ist mit den Leuten, die B gewotet haben? Ja? Ist das falsch? Die Antwort ist, natürlich ist es nicht falsch. B und D sind richtig. Ja? Weil Horst auf 10 zu setzen, heißt einfach den Wert 10 in die Speicherstelle L25 reinzuschreiben, die für uns im Geiste nur den Namen Horst halt hat. Ja? Ich denke mal, ist das Letzte noch unklar? Also B und D bedeuten genau dasselbe und sind somit richtig. Ja? Gut. Jetzt gibt's außer der bedingten Anweisung aber noch was anderes. Ja, nehmen wir an, wir setzen den Fritz auch noch auf 17, ist eigentlich auch egal. So. Jetzt gibt's außer diesen bedingten Anweisungen auch noch sogenannte Schleifen. Und was Sie ja eigentlich umsetzen mit so einem Programmcode, ist ein Rezept. Ja? Und wenn Sie sich was Rezeptartiges angucken, zum Beispiel, Sie wollen einen Zitronenkuchen backen. Ja? Oder nehmen wir mal an, nein, Sie wollen eine Mousse au Chocolat machen. Jeder weiß, für eine richtig gute Mousse au Chocolat muss man Eischnee schlagen. Ja? Was steht in so einem Rezept für Eischnee schlagen? Schlagen Sie den Eischnee so lange, bis der so hart ist, dass Sie die Schüssel umdrehen können und er nicht rausklippert. Ja? Also machen Sie etwas wiederholt so lange, bis etwas gilt. Ja? Oder anders formuliert, solange der Eischnee noch nicht fest ist, schlagen Sie ihn. Ja? Und das ist eine typische schleifenartige Anweisung. Solange irgendwas der Fall ist, Eischnee ist noch nicht fest, machen Sie irgendwas. Und das ist genau diese Geschichte. Und dementsprechend haben wir hier auch wieder eine logische Bedingung, ja? Durch so ein Kästchen symbolisiert und durch so runde Klammern hier formalisiert, das heißt, hier drin steht wieder eine logische Bedingung. Solange Heiner größer 0 ist, subtrahiere 1 von Heiner und setze es wieder in Heiner ein. Ja? So, jetzt auch hier die Frage an Sie. Was passiert? Also wir können das natürlich durchgehen. Heiner ist erstmal 2. Ja? Und dann gehen wir hier hin und fragen uns, ist Heiner größer 0? Ja gut, der Wert von Heiner ist 2, die logische Bedingung ist wahr. Das heißt, ich muss sozusagen mein Eiweiß weiterschlagen. Das heißt, ich komme hier hin, führe das aus. Was ist das Ergebnis? Ich nehme den Wert von Heiner, das ist 2 an dieser Stelle, ja, subtrahiere 1, dann kommt 1 raus und weise das wieder Heiner zu. Deswegen ist Heiner nach dem Ausführen des Roten jetzt 1. Ja? Und dann gehe ich, wie wir hier sehen, wieder hier an die Stelle zurück und frage mich, ist der Eischnee schon fest genug? Ja? Oder in anderen Worten, ist Heiner noch größer 0? Ja? Und dann mache ich weiter. So, jetzt die Frage an Sie. Welchen Wert hat Heiner, nachdem die gesamte While-Schleife fertig ausgewertet wurde? Ja? Heiner hat den Wert 0, 1, minus unendlich oder minus 1. Ja? Jetzt machen wir mal wieder eine Minute, damit keiner einschläft. Ja? Die Nummer ist 340916. 340916. Okay? Welchen Wert hat Heiner, wenn das ganze Ding fertig genudelt ist? 0, 1, minus unendlich, minus 1. So, 10 Sekunden noch. Die letzten Votes werden abgegeben. Die Spannung steigt nicht. Warum? Weil es Freitagnachmittag ist. So ist es halt im Leben. Ja, so. Also, Heiner hat den Wert 0. Ja? Die meisten Leute haben sich also dafür entschieden, Heiner hat den Wert 0. Wenige sagen, Heiner hat den Wert minus 1. Minus unendlich sagt auch kaum jemand. Und leider keiner sagt den Wert 1. Ja? Hat irgendjemand Lust, der A gewotet hat, mir zu erklären, warum er oder sie A gewotet hat? Wer hat denn A gewotet? Ja? Wer hat Lust, es mir zu erklären? Auch wenn es, bitte sehr, der Herr mit der Brille. Bingo, ja, gute Erklärung. Heiner ist so lange größer 0, bis es halt kleiner gleich 0 ist, ja, und dann wird nichts mehr abgezogen. Schauen wir mal an, ja. Also, wir sind hier hingekommen, haben hier sozusagen angefangen. Heiner hat den Wert 2. 2 ist größer 0, wir ziehen 1 ab, ja. 1 ist immer noch größer 0, also ziehen wir 1 ab, also wird Heiner 0, ja. Dann gehen wir wieder zu der Frage, ist Heiner immer noch größer 0? Ja? Nein, 0 ist nicht größer 0, sondern 0 ist kleiner gleich 0. Also wird jetzt nicht mehr dieses Statement ausgeführt, sondern wir machen direkt weiter mit dem nächsten Statement. Ja? Fritz ergibt sich aus 17. Also völlig richtige Antwort, Heiner ist 0. Ja? Völlig korrekt. Und das Coole an der Sache ist, das ist wirklich alles, was man im modernen Programmieren wirklich benutzt. Ja? If-Statements, Schleifen und sequenzielles Ausführen. Mehr gibt's nicht. Ja? Natürlich, es gibt noch ein paar Konstrukte, die so ähnlich sind. Ja? Zum Beispiel, was wir haben können, sind Schleifen, die wir nicht von einer logischen Bedingung abhängig machen, wie oft wir sie durchnudeln, sondern das kennen Sie in Kochrezepten auch. Da gibt's halt so Anweisungen wie, rühren Sie 17 Mal im Uhrzeigersinn. Ja? In was für lustigen Rezepten auch immer, wahrscheinlich irgendwas Anthroposophisches. Ja? Sorry, ja, kleiner Scherz. Ich kenne auch Leute, die mich dafür jetzt steinigen würden. Ja? Was Homöopathisches, Anthroposophisches ist ja gut, aber Homöopathie, naja gut, eben lassen wir das. Ja? Also, rühre genau 17 Mal bei Vollmond im Uhrzeigersinn. Okay? Das mag es geben. Das ist eine sogenannte Vorschleife. Das heißt, das machen wir einfach 17 Mal. Bumm, egal was ist. Ja? Und diese While-Schleifen sind natürlich in Tacken allgemeiner. Ja? Jetzt kann man sich fragen, ich habe ja gesagt, While-Schleifen und If-Statements reichen aus. Aber was ist jetzt mit den For-Statements? Sind die was Neues? Frage. Sind For-Statements was Neues? These? Nein, richtig. Und warum? Ja, sie sagte, das ist das gleiche wie while, stimmt nicht ganz, sondern man kann es mit while nachbauen. Ganz einfach, ja. Wenn Sie irgendwas 17 machen wollen, dann nehmen Sie sich eine Variable, setzen die auf 17 und sagen, solange die Variable größer 0 ist, mach was. Und am Ende ziehen Sie von der Variablen 1 ab. Das setzt natürlich voraus, dass wir nicht, wie hier in diesem Fall, als Rumpf der Schleife nur eine Anweisung haben, sondern Sie müssen ja mal mindestens zwei Anweisungen haben. Eine, mit der Sie was machen und eine, wo Sie dann eins von der Zählvariablen subtrahieren. Ja? Aber das Schöne ist, als Schleifenrumpf kann eine beliebige Zahl von Anweisungen dastehen. 2, 17, 34, 300, ist wurscht. Ja? Das ist praktisch wie so ein kleines Programm, was Sie abhängig von dem, was in while drinsteht, einfach einmal durchnudeln, Bedingung. Gilt sie noch? Okay. Nochmal durchnudeln. Gilt die Bedingung noch? Ja. Nochmal durchnudeln. Ja? Und hier besteht halt dieses kleine Programm nur aus der Anweisung, Heiner ergibt sich aus Heiner minus 1. Aber ist ja nicht schlimm. Das heißt, die For-Schleife ist auf eine gewisse Art weniger mächtig als die While-Schleife. Ja? Und das ist auch tatsächlich ganz interessant, denn in der theoretischen Informatik gleich fragt man sich zum Beispiel, was für mathematische Strukturen kann ich mit einer Programmiersprache definieren, wo es nur While-Loops gibt? Oder was für Sachen kann ich mit einer Programmiersprache machen, wo es nur For-Loops gibt? Und es stellt sich raus, dass ich bei denen mit nur For-Loops echt weniger machen kann, als bei denen mit While-Loops. Ja? Das ist eine andere Berechenbarkeitsklasse sozusagen. Ja? Und dann gibt es auch noch so Statements, hab's nicht vergessen, dann gibt es auch noch Statements wie go to. Ja? Das heißt, wenn Sie die Zeilen wirklich nummerieren, können Sie ja auch den Befehl sich vorstellen, der die 300. Programmzeile besteht aus dem Befehl, gehe zur 119. Programmzeile zurück. Ja? Das kann man sich ja vorstellen. Das ist ein Sprungbefehl. Ja? Und letztendlich implizit passiert ja bei dieser While-Schleife auch so ein Sprung. Ja? Bedingung, kleines Programm abarbeiten, wenn das fertig ist, gehe wieder hoch zur Bedingung. Ja? Nur das funktioniert auf eine kontrollierte Weise. Mit dem Go-To können Sie totale Spaghetti-Strukturen erzeugen, die kein Mensch mehr lesen kann und vor allen Dingen kein Mensch mehr in der Wirkung überblickt. Das heißt, Go-To gibt's heute in keiner vernünftigen Programmiersprache mehr. Ja? Und das ist es auch schon. Also wie gesagt, if und while plus in Klammern halt diese Vorgeschichte mit rühren Sie 17 Mal beim Vollmond, das ist Programmieren. Ja? 17 Mal beim Vollmond rühren. Mehr gibt's nicht beim Programmieren. Ja? Und das ist ja eigentlich ganz schön. Wir werden uns jetzt einfach in Java noch ein bisschen interessanter angucken, welche Programmstücke gibt's denn über so einen Code verteilt und wie interagieren die denn miteinander? Denn eine Geschichte gibt's noch, die zwar nicht substanziell unterschiedlich ist, die aber so ein bisschen auch mit dem Go-To zu tun hat. Und das ist die sogenannte Prozedur. Ja, Ihre Frage. Ja, bitte sehr. In dem Fall von while laut bitte. Und die anderen nochmal einen Tacken.
Ja. Wenn das sowieso nach unten der Reihenfolge nach gespielt wird oder gemacht wird und das dann an der Stelle wiederholt wird, bis 0 erreicht wird, was bringt das? Und wieso macht man nicht dann einfach, while Heiner größer 0, da minus Heiner oder Heiner gleich 0 oder also wenn es sowieso im Endeffekt die 0 erreichen wird.
Also Ihre Frage ist, wenn das Ding eh die 0 erreichen wird, dann kann ich doch einfach Heiner gleich 0 schreiben. Ja, das stimmt schon. Ja, ist völlig richtig. Das ist jetzt aber natürlich nur ein edukatives Beispiel. Ja. Und das habe ich vorhin erwähnt, Sie wissen oft nicht im Voraus, was passieren wird. Ja. Weil Heiner könnte ja jetzt auch eine Sache sein, über deren Wert Sie sich vielleicht noch gar nicht im Klaren sind, weil das eine Sache ist, die ein Nutzer eingegeben hat. Ja. Das heißt, Sie wissen ja nicht unbedingt, welchen Wert das hat. Und außerdem können Sie in der Schleife, in dem Rumpf, ja auch sehr viel komplexere Operationen machen. Und eine dieser Operationen, die man auch machen kann, außer diesen Zuweisungen und Plus und Minus, ist der sogenannte Prozeduraufruf. Ja? Und das geht folgendermaßen. Also, wir haben gesagt, GoTo ist schlecht, ja? Weil es so unkontrolliert ist. Was es aber gibt, ist, dass wir ganz viele Stücke Programmcode haben, ja? Und jeder dieser Stücke Programmcode ist so eine kleine Prozedur, so ein kleines Stück Programm. Ja? Und jetzt, was passiert ist, dass wir in so einem Stück Programmcode eben ganz viele dieser kleinen Patches haben und die rufen sich alle gegenseitig ständig auf. Ja? Der eine den anderen, der andere den dritten, der dritte wieder den einen und so weiter und so fort. Ja? Und jedes Mal ist klar, wo man aufgehört hat im einen Stück, und dann läuft man im anderen Stück wieder einen Teil runter, dann ruft dieses Stück wieder ein anderes Stück Programmcode auf, das läuft wieder ab, dann springt das wieder dahin, läuft wieder ab. Ja? Das ist sozusagen noch eine dritte Art neben if, while und den normalen Statements, wie wir den Kontrollfluss verändern können. So, jetzt habe ich Ihnen mal so ein Stück Programmcode komplett hingeschrieben, wie man es zum Beispiel eben auch in Java, aber auch in C oder so weiter finden könnte. Und Sie sehen, das besteht aus 4 Anweisungen, diesen roten Dingern, und noch so einer Titelzeile im Grund genommen. Ja? Erstmal diese kleinen Sequenzen Programmcode, für die gibt es ziemlich viele Namen. Die heißen manchmal Funktionen, Prozeduren. Bei uns heißen sie in Java Methoden. Ja? Egal, Sie finden das unter ziemlich vielen Namen. Prozeduren heißen sie schon von jeher öfters mal und deswegen heißen die ganzen Programmiersprachen, die mit diesem Konzept des kleinen Stückchen Code, was sich kleine Stückchen Code, die sich gegenseitig aufrufen, die heißen halt prozedurale Programmiersprachen, weil alles, was es gibt, sind eine Menge von Prozeduren, die sich aufrufen. Ja, und jede Prozedur in sich funktioniert so, wie dieser Horst-Heiner-Sheet, den wir hier vorher hatten. Ja? Also das wäre jetzt zum Beispiel ein Ausschnitt aus einer Prozedur. Und da gibt es jetzt halt zu einem Zeitpunkt ganz viele davon, und die können sich eben gegenseitig aufrufen. So, jetzt waren wir aber dabei zu erklären, wir haben jetzt hier also 4 solche Anweisungen, die können wir auch relativ gut verstehen, bis auf die letzte vielleicht, und wir haben so eine Art Titelzeile. Was ist das? Erstmal das Grüne ist der Name der Prozedur. Ja? In der Sprache von Rezepten, das ist das Mousse au Chocolat Rezept. Neben dem Mousse au Chocolat Rezept könnte es zum Beispiel auch noch ein Tortenrezept geben. Ja? Und es kann halt sein, dass Sie, wenn Sie eine Torte anfangen und Sie wollen in der Torte eine Schicht mit Vanillecreme machen und eine mit Mousse au Chocolat, nehmen wir mal an. Ja? Was machen Sie? Das Tortenrezept besteht aus erstmal erste Anweisung, rufe das Vanillecreme-Rezept auf, führe es aus, liefere mir die Vanillecreme zurück, dann führe das Mousse au Chocolat-Rezept aus, liefere es mir zurück und dann mache noch irgendeinen anderen Scheiß mit Tortenbögen, Böden und Glasieren und Sternchen und was weiß ich nicht noch alles. Ja? Also das ist sozusagen das, was passiert. Das heißt, wir müssen das Ding ja beim Namen nennen können und das Grüne ist der Name. Ja? In dem Fall ist es eine Funktion, die einfach ganz einfach x plus x ins Quadrat ausrechnet. Und was ist x? Das ist der Teil, der hier in diese Prozedur übergeben wird, reinkommt. Ja? Das ist auch wieder wie bei Kochrezepten, wenn Sie Mousse au Chocolat machen wollen, müssen Sie in das Rezept oben die Eier und die Schokolade und was auch ich, was weiß ich, was da sonst noch reinkommt, oben reinstopfen. Ja? Und hier ist es halt ein simples X, some number, eine ganze Zahl. Ja? Und die wird halt zu sich selbst addiert und quadriert. Ja? Und dann wird sie irgendwohin zurückgegeben. Jetzt ist natürlich die Frage, wohin wird sie zurückgegeben, wenn die Mousse au Chocolat fertig ist, in unserem Tortenbeispiel? Naja, an den, der die Mousse au Chocolat-Produktion angestoßen hat, nämlich den Menschen, der die Torte macht. Das heißt, return diesen Wert, der wird dahin zurückgegeben, wo do self sum square aufgerufen wird. So. Klingt jetzt ein bisschen abstrakt, aber wir können das Ganze natürlich auch in unserem Beispiel hier betrachten. Das werden wir auch gleich tun. Jetzt können Sie sich fragen, ist das irgendwie geil oder ist das überflüssig? Was hat das für Vorteile? Erstens ist natürlich ganz klar, Sie können, servus, ich weiß, es gibt ganz viele Witze im Internet, ganz viele tolle Sachen, aber wir schaffen es. Ja, so. Was hat das für Vorteile? Sie können das Mousse au Chocolat-Rezept einfach für sich genommen testen, zusammenstellen, ausführen, so lange, bis es perfekt ist. Und jeder, der die verdammte Mousse au Chocolat will, sei es jetzt der Tortenmensch oder der, der es nur für Nachtisch will oder der, der es seinem Freund ins Gesicht kippen will, kann einfach dieses Rezept aufrufen, so wie es ist. Das heißt, wir müssen nicht jedes Mal die Sachen, dieses Stück Programmcode an die Stelle kopieren, wo es gebraucht wird, sondern wir haben es einmal und rufen es einfach von da aus auf, wo wir es brauchen. Und das Ganze ist deswegen eben modular. Ja, Sie können das besser testen, besser programmieren, für sich genommen das Rezept perfektionieren. Und das Schöne ist, wenn Sie jetzt sagen, mein Rezept funktioniert nicht mit dem Schneebesen, sondern mit dem Handrührer, ja, das ist doch dem egal, der nachher die Mousse au Chocolat essen will, ob die jetzt mit dem Handrührer oder mit dem Schneebesen gemacht ist. Wenn Sie feststellen, mit dem Handrührer geht's fixer, dann wechseln Sie intern in Ihrem Rezept den Schneebesen gegen den Handrührer, aber der, der die Mousse au Chocolat bestellt, der wird den Unterschied nicht wissen. Der kriegt genauso eine geile Mousse au Chocolat wie vorher. Ja? Das heißt, modular heißt auch, wir können innen drin ändern, was wir wollen. Ja? Insbesondere, ob unsere Zwischenvariable jetzt A heißt oder R518, sieht ja von außen keiner. Wie Sie in Ihrer Küche arbeiten, ja, ob Sie sich irgendwie, während Sie das Mousse au Chocolat schlagen, am Bobbes kratzen oder nicht, das ist ja völlig egal. Sieht kein Mensch, nachher, der kriegt nur die Mousse au Chocolat, ja. Und intern können Sie sich an der rechten Bobbes, Sie können intern machen, was Sie möchten. Ja? Und das heißt, ob Sie die Variable hier innen jetzt A nennen oder R oder P, völlig wurscht. Das ist auch ein Beitrag zur Modularität. Ja? Wie sieht das Ganze jetzt aus? Naja, so. Ja? Das heißt, wir gehen hier durch bis Horst gleich 2000, dann haben wir den Zustand. Unsere Programmstücke, die stehen alle irgendwo im Speicher. Dieses Programmstück ist auch wieder nur irgendwo in der Methode oder Prozedur. Ja? Deswegen hier die Punkte. Und das ist auch wieder nur ein kleines Programmstück, steht auch wieder nur irgendwo. Ja? Und jetzt kann ich zum Beispiel sagen, Fritz ergibt sich aus dem, was passiert, wenn ich do self sum square aufrufe und 5 reinstecke. Das heißt, an dieser Stelle wechselt der Kontrollfluss von diesem Programm, das wird hier an der Stelle eingefroren und wir springen sozusagen zu dem neuen Stück Programm. Ja? Das wird jetzt einfach abgearbeitet. Also es gibt offensichtlich Some Number, das haben wir reingesteckt, das ist 5 und es gibt auch A, die beiden gibt es wohl, Some Number und A. Some Number ist 5 und A ist nach dieser Zeile 5 plus 5, also 10. Ja? Und dann ist die Frage, was ist A oder was ist der Wert der Speicherstelle 2025, nachdem das Statement hier aufgerufen wurde. Ja? Nochmal einmal Pinguin, damit wir unsere Gehirne aktivieren. Na, komm. Nummer ist 38, 55, 23. Was ist der Wert der Speicherstelle 2025, nachdem dieses Statement hier ausgeführt wurde? 10, undefiniert, 100, 500. So, 25 Sekunden. Ich glaube, für die meisten ist es relativ simpel. Ja? So, 10 Sekunden. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Halleluja. So, also die meisten haben sich für 100 entschieden, manche für undefiniert. Ja. Kann irgendjemand, der undefiniert getippt hat, seine Logik erklären? Ist völlig in Ordnung. Wir wissen ja, also Sache heißt, man kann den größten Blödsinn erzählen. Manchmal ist es der Blödsinn, der uns weiterhilft. Ja. Irgendjemand, der undefiniert gesagt hat? Niemand? Okay, gut. Also ich könnte mir halt denken, dass die Leute sich gedacht haben, A gleich A mal A, das stimmt ja nicht. Ja? Weil, wie soll das stimmen? Aber die haben halt übersehen, dass das so nicht gelesen wird, sondern gelesen wird es, A ergibt sich aus dem Wert von A mal dem Wert von A und das Ganze wird dann in A zurückgeschrieben. Natürlich, die richtige Antwort lautet 100, das haben ja auch die meisten korrekt gemacht. So. Das heißt, wenn wir jetzt an dieser Stelle sind, ja, das heißt, der Kontrollfluss geht einfach tschack, tschack, tschack. Dann kommen wir jetzt hier an diese Stelle. Und was passiert jetzt? Jetzt wird der ermittelte Wert 100 hierher zurückgegeben, praktisch an diese Stelle. Ja. Das ist das Ergebnis von do self sum square 5. Das Ergebnis ist die Zahl 100, der Wert 100. Und dieser Wert wird jetzt einfach in Fritz reingeschrieben. Bumm. Very simple. Nächste Zeile. Do self sum square Heiner. Was passiert jetzt, wenn dieses gesamte Statement ausgeführt wird? Welchen Wert hat Fritz? Ja? Welchen Wert hat Fritz? Die Nummer ist 947369. 947369. Was passiert? Bitte sehr. Ja, aber die Funktion berechnet auch nicht 5 mal 5, sondern 5 plus 5 ins Quadrat. Das ist 5 plus 5 gleich 10 und 10 ins Quadrat ist 100. Gut, 5 Sekunden, 4, 3, 2, 1. So, was ist das Ergebnis? So, manche Leute meinen, Fritz wird auf 10.000 gesetzt. Ja? Manche andere Leute meinen, Fritz wird auf 4 gesetzt. Wer hat... What? What? Ich will auch lachen, wenn es auch nur bei mich ist. Hm? Sie sind so schlaff alle, nur zwei Leute. Mein Gott, wo steht das? Ah, Participants 2.
Sagt er überhaupt eine richtige Antwort? Weil ich meine, 2 plus 2 ist gleich 4.
Ja.
4 mal 4.
Ja.
Ist 16.
Ja, 4 mal 4 ist 16. Ja. Genau. Also ist welche Antwort richtig?
Keine.
Jawohl, exzellent. Wir haben es vollkommen korrekt erkannt. Gut. So. Es wäre allerdings richtig gewesen, wenn hier 16 gestanden hätte. Ja? Fehler von mir. Ja? Eigentlich hätte ich auf D rausgewollt. Okay? Gut. Also, was passiert ist, es wird der Wert von Heiner ermittelt. Das ist immer noch 2. Kommt hier rein. Ja? 2 plus 2 ist 4, 4 Quadrat ist 16. Also wird Fritz der Wert 16 zugewiesen. Können wir auch gleich ändern. Dann haben wir es. So. Fritz wird nicht auf 4 gesetzt, sondern auf 16. Gut. So. Dann haben wir es auch gleich für nächstes Jahr schon schön. So, exzellent. Hep, hep, hep. Prima. Ja. Sie sehen es schon. Wir sind im Prinzip schon fertig mit diesem ganz ersten Teil zur Programmierung, weil das einfach nur eine Einführung sein soll. So, jetzt gibt's hier, wie üblich, Sie haben es ja schon gesehen, am Ende dieser Folie gibt's diesen Dreiklang aus, was sollen Minimalinteressierte, Normalinteressierte und Interessierte Studis machen. Ja? Und was wir ja wollen ist, wir wollen mit dieser Veranstaltung nicht genau lernen, wie die Bits jetzt in den Prozessor kommen und was da genau passiert, sondern was Sie lernen sollen ist, Stichwort Abstraktion, die richtige Abstraktion von so einem Rechner begreifen und ihn programmieren lernen. Das heißt, eine praktische Fähigkeit, kleine Probleme oder auch mittelgroße mit Hilfe von Datenbanken und Java lösen zu lernen. Ja? Das heißt, wir haben nur begrenzte Zeit und ich glaube, der interaktive Stil, der ist auch in jedermanns Sinne. Ich kann natürlich ohne Probleme in derselben Zeit den achtfachen Stoff durchprügeln, aber das ist eher scheiße. Ja, sondern lieber, wir wollen wenigere Sachen machen und die ein bisschen besser kapieren, als jetzt alles durchballern. Und das heißt, die meisten Bücher, Einführung in die Informatik, behandeln aber die Geschichte aus der Informatikerperspektive. Und das ist natürlich für uns nicht die richtige. Sondern wir müssen an vielen Stellen einfach ein bisschen pragmatischere Vereinfachungen machen. Und deswegen habe ich, und jetzt wird's ganz kriminell, ein paar Wikipedia-Artikel als Hintergrundliteratur ausgewählt. So. Der Untergang des Abendlandes. Ein Dozent der TU München, der Altehrwürdigen, empfiehlt Wikipedia. Wir sind am Ende. Es ist aus. Ja? Nee, also Sie alle wissen, Wikipedia in der Doktorarbeit zu zitieren, ist keine gute Idee. Ja? Warum? Wissenschaftliche Papers sollen peer-reviewed sein. Jetzt, wer von Ihnen hat schon mal ein Review für ein Paper geschrieben? Ganz viele, ja. Ich weiß, warum ich Peer-Reviews nicht unbedingt immer vertraue. Ja? Da werden einfach irgendwelche drei Menschen bestimmt, die sagen, ja, schreib mal ein Review. Wie viel Paper habe ich losgeschickt, wo die Reviewer nicht mal im Ansatz kapiert haben, was wir wollten? Ja? Die haben einfach, wir haben irgendwie, keine Ahnung, über Kuhzucht geschrieben und die haben geschrieben, ja, das Paper müssen wir leider ablehnen, weil die Zylinderzahl der Ferraris wurde ja gar nicht berücksichtigt. Ja, ist klar. Nee, ist logisch, ja, hast du völlig recht, Mann. Ja? Und ich weiß, also Peer Review ist nicht so der Burner, wie es scheint. Zweitens, Wikipedia ist peer reviewed. Da schauen nämlich eine ganze Menge von Leuten drauf. Gerade bei diesen einfachen Geschichten, ja, die sind, also die Matheartikel, die Informatikartikel von Wikipedia sind gut, Punkt. Die sind oft mindestens so gut wie Lehrbücher. Gerade für unseren Zweck. Wir müssen ja sehen, was ist das richtige Abstraktionsniveau. Und ich kann Ihnen ohne Probleme irgendein total abstraktes Buch über theoretische Informatik empfehlen, wo ein Computer ist ein N-Tupel. Ja, pff, ja und? Ja. Also genau, deswegen machen wir das. Und ich gebe Ihnen also hier folgende Möglichkeiten. Entweder Sie nehmen sich diesen Artikel, dieses erste Kapitel vom Herrn Guttag. Ja. Das ist aus demselben Kurs, der am MIT unter dem Motto Informatik für Nicht-Informatiker gehalten wird. Der einzige Unterschied ist, die nehmen Python und nicht Java her, ändert aber nichts an der Richtigkeit des ersten Kapitels. Das sind 6-8 Seiten, wo der Mann einfach nochmal ganz knallhart das runterbricht, was wir bisher gemacht haben. Was ist ein Computer, wie funktioniert der, was müssen wir wissen? Ja? Dann gibt es von Brookshire ein Buch, das heißt Computer Science in Overview. Das ist ziemlich dick, behandelt aber ziemlich viele Informatikkonzepte als ein Lehrbuch. Ja? Das heißt, wer also wissen möchte, wie so eine CPU wirklich funktioniert, was es mit der Speicherhierarchie wirklich auf sich hat, wie die Seitenverwaltung gemacht ist, der kann beim Herrn Brookshire nachlesen. Ja? Und das wird auch als Background-Literatur zum entsprechenden Kurs an der Harvard University empfohlen, kann also auch kein so ein Schmutz sein. Ich empfehle Ihnen allerdings, lesen Sie diese Artikel in Wikipedia durch. Ja? Tun Sie es in der englischen Wikipedia, da haben wir kein Problem mit den Begriffen. Ja? So, meine Empfehlung. Also, genau. Interessierte Studierende, lesen Sie die entsprechenden Abschnitte aus dem Ding. Hier habe ich noch eine fiktive Gruppe angenommen. Wer fühlt sich dieser fiktiven Gruppe der Super... Nein, okay, ich frage nicht. So, gut. Also, wir haben leider noch 10 Minuten. Let's go. Ja? Ich habe Ihnen viel über Java erzählt. Jetzt ist natürlich die Frage, der Gro hat versprochen, es gibt zu jedem Teil einen Background-Text. Bei Datenbanken war das ja alles cool. Das Buch vom Herrn Kemper stand genau das drin, was beim Gro auf den Folien stand. Prima. Hier habe ich gesagt, gibt es jetzt diesen Dreiklang, müssen Sie schon auswählen. Sorry, aber je nachdem. Was ist denn jetzt das Buch, was wir für Java verwenden? Und die Antwort ist, wir nehmen gar kein Buch. Was wir nehmen, ist das Java Tutorial. Das ist eine Sammlung von Webseiten. Jetzt, Java ist ja erfunden worden von der Firma Sun und die Firma Sun ist gekauft worden von Oracle. Ja? Das heißt, alles, was jetzt mit Java zu tun hat, läuft unter Oracle und da gibt es jetzt unter dieser URL das Java Tutorial. Das sind ganz viele, viele Webseiten, die so ziemlich alles über Java erklären, was es zu erklären gibt, insbesondere auch einen Einstieg in Java bieten. Wir wählen die harte Route über das Java Tutorial, die mit Objekten gleich loslegt. Ja? Es gibt auch einen weicheren philosophischen Zugang in der Informatikdidaktik, der erstmal dieses Programmieren haarklein erklärt. Wir werden erst die Objekte machen und dann das Programmieren erklären, ist aber auch kein Riesenproblem. Ja? Glauben Sie es mir. So. Wem das Java Tutorial nicht gefällt, also es ist umsonst, das ist ja schönes Wochenende auch. Tschüsschen. Aber wir haben noch 10 Minuten. Nein, noch 5. Nee. Der Onkel hört nicht auf. Nein. Also Sie können ja viel mit diesen entgleisten Gesichtsausdrücken. Da können Sie viel bei mir erreichen, weil ich ein gutes Herz habe. Aber mit Gehen nicht. So. Okay. Wem also das Java Tutorial nicht passt, dem empfehle ich dieses Buch von Regis und Step. Building Java Programs, a Back-to-Basics Approach. Ja? Das ist also nicht so schlecht. What? Servus. Schöne Pfingsten. Okay, gut. Hier sind schon... Das könnte auch eine Methode sein, mich zum Aufhören zu bringen, allerdings gut. Also. Okay. Okay, Schluss, aus, tschüss, wiederschauen.